Frauke, wann hast du denn das letzte Mal gegoogelt?
Also wenn du bei Googlen auch Google Maps mit inkludierst, jeden Tag ständig noch. Google Search vielleicht nicht mehr ganz so oft wie früher. Da nutze ich mittlerweile auch anderes. Beim Schreiben Gemini. Die Produktpalette
ist
ganz
erstaunlich. Ja, Google ist natürlich entstanden in der Zeit, als es das Internet noch sehr wild und durchsucht werden musste, strukturiert werden musste, das Wissen der Welt zu orchestrieren und zu organisieren. Das ist ja auch im Claim von Google. Das hat sich sehr stark geändert, denn seit wir KI haben, ist all das schon in den Modellen aufgesogen worden, all dieses Wissen und diese Informationen. Und wir reden eigentlich schon direkt mit den Antworten und gehen gar nicht mehr über die Fragen rein.
Heute reden wir aber nicht mit den Antworten. Wenn ich dich richtig verstanden habe, kriegen wir die Antwortgeneriererin in den Podcast.
Richtig, genau. Denn Google ist eben den meisten bekannt, eben aus der Suchmaske oder auch als App, als Gemini. Aber Google ist eben auch ein Teil des Backbones, des vitalen Systems, wo Daten gehostet werden, wo Algorithmen laufen und so weiter, nämlich die Google Cloud. Und das spielt sich auch in ganz vielen verschiedenen Industrien ab. Und heute reden wir mit einer Frau, die das Thema Google Cloud für den Bereich Automotive in Deutschland verantwortet.
Großartig, ich freue mich sehr. Wie kam der Kontakt zustande? Ist das deine Automotive Connection, die da mit Wenke schon Kontakt hatte?
Genau, also Wenke Schmidt ist unsere Podcast-Gästin heute. Und mein Job ist ja in der Automobilindustrie das Thema Software-Defined Vehicle. Und es hat sich eben auch gezeigt, ja, das ist ein Teamplay. Das ist nichts, was ein Automobilhersteller alleine kann. Denn das Thema Daten, das Thema Verbindung mit KI und so weiter, hier brauchen wir sehr viele verschiedene Player, die zusammenspielen. Und insofern arbeiten eigentlich alle Firmen inzwischen viel enger zusammen, als man sich das vor 10 oder 15 Jahren hätte vorstellen können. Also freuen wir uns auf Wenke Schmidt von Google. Hallo und herzlich willkommen zu DigDeep, unserem Podcast zu Neuem aus der digitalen Welt. Und heute bei uns zu Gast Wenke Schmidt von Google. Hallo Wenke, guten Morgen.
Hi Christoph, freut mich.
Hallo Wenke, super, dass du da sein kannst.
Hallo Frauke, freut mich.
Wenke, wir sind ja froh, dass wir dich hier live und als echte Person haben, denn inzwischen geht ja wahnsinnig viel. Du bist bei Google unterwegs. Mhm, bei Google gilt aber auch der Satz, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das heißt, wir müssen vielleicht am Anfang nochmal kurz sortieren für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Google ist ein großes Unternehmen, ist wahnsinnig aktiv im Thema AI, aber nicht nur. Was machst du denn so den ganzen Tag?
Was mache ich denn so den ganzen Tag? Gute Frage, frage ich mich manchmal auch. Also ich bin neun Jahre bei Google, bin Teil der Geschäftsleitung mittlerweile für Google Cloud in Deutschland. Und wir kümmern uns um die Automotive-Industrie und helfen der Automotive-Industrie, ich sag mal, bei der Digitalisierung und AI-Services unter anderem auch einzusetzen. Das heißt, wenn du in deinem Auto sitzt und mit deinem Auto sprichst, könnte es sein, dass Google-Technologie dahinter steckt.
Heute möchte ich euch Clockado vorstellen, das smarte Tool für Arbeits- und Projektzeiterfassung. Ob im Büro, im Homeoffice oder unterwegs, mit Clockado erfasst ihr Zeiten mobil, per App oder online im Browser. Einfach, flexibel und ohne Aufwand. So habt ihr jederzeit den Überblick über Projekte und Kunden. Teams arbeiten produktiver, die Planung wird klarer und Abrechnungen stimmen auf den Punkt. Statt Excel-Chaos gibt Struktur und Transparenz die Basis für digitale Professionalität und faire Kommunikation mit euren Kunden. Über 15.000 Unternehmen setzen schon auf Clockado. Testet es 14 Tage kostenlos und mit dem Code DIGDEEP25 erhaltet ihr nach Abschluss zusätzlich 3 Monate gratis. Mehr Infos unter clockado.com/digdeep. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.
Jetzt ist ja Google im Auto so der Standard geworden. Und zwar reden wir dann über das Betriebssystem, das Infotainment und so weiter. Aber das ist nicht das, was ihr nur macht. Also viele Menschen kennen euch wahrscheinlich genau aus dieser Ecke. Ich kann da drauf tippen auf mein Infotainment. Und dahinter sind dann die klassischen Services wie Google Maps. Aber was macht ihr darüber hinaus noch im Auto?
Also im Auto und ums Auto herum machen wir relativ viel. Also das ist A, klar, Google Maps, Android als Betriebssystem, aber auch Sprache, ne? Also wirklich so Natural Conversation mit dem Auto. Wir kennen ja alle das Problem, du sagst, hey, ich möchte dahin navigieren und das Auto sagt, habe ich nicht verstanden, kannst du das nochmal wiederholen? Das möchten wir gerne ändern. Ne? Also wir möchten gerne, dass so eine Unterhaltung, wie du und ich sie gerade führen, auch mit dem Auto möglich ist. Einfach fließend und ohne Probleme. Das ist so ein Bereich. Und da geht es aber auch um, ich sag mal, die ganze Value Chain im Auto. Ne? Also alles rund um die Entwicklung des Autos. Wie kann ich High Performance Computing heute auf der richtigen Infrastruktur abbilden, um einfach schneller entwickeln zu können? Wie kann ich den Shopfloor digitalisieren, um die Prozesse zu optimieren? Und dann gibt es natürlich mit AI auch ganz viele Möglichkeiten rund um Sales und Marketing und Aftermarketing. Ne? Also kannst super coole Kampagnen mittlerweile in Videos prompten und du hast innerhalb von ein paar Minuten ein super cooles Video, was du auf Social Media zum Beispiel ausspielen kannst. Oder du kannst Agenten bauen, die dir automatisiert deine Sales-Kampagnen aussteuern. Also eigentlich von A bis Z bieten wir sehr viele Möglichkeiten rund um die Entwicklung des Autos und den Betrieb. Und genau, alles, was du als Unternehmen so brauchst.
Von A bis Z beim Auto kann ich wenig mitreden, weil ich mit Autos wenig zu tun habe. Aber A bis Z ist natürlich in jedem Prozess relevant. Wie ist denn das bei dir im Alltag? Hat sich dein A bis Z-Tagesverlauf verändert? Und ist da total, KI in jedem Schritt dabei?
Passt. Also deswegen sage ich auch eingangs die Frage, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Das frage ich mich manchmal auch, weil es eigentlich jeden Tag mittlerweile anders ist, tatsächlich, ja. Und ich bin jeden Tag darüber erstaunt, wie viel Zeit ich mir eigentlich einspare mit KI oder mit AI. Ich mache eigentlich nichts mehr ohne. Ne? Und das sowohl im beruflichen Leben als auch privat. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele im Beruf. Christoph, weißt du noch, als wir uns kennengelernt haben auf der Veranstaltung in Ingolstadt, das war, glaube ich, KIT-Symposium, ja, da saßen wir zusammen auf der Bühne. Ich war Teil deines Panels zu einem Thema, zum CICD-Plattform, die wir entwickelt haben für den Automotive-Bereich. Und ich hatte relativ wenig Zeit, mich vorzubereiten. Wie macht man das heutzutage? Und ich bin da ein Riesenfan genau dafür. Es gibt eine Tool bei uns, nennt sich Notebook LM. Das ist eine fertige SaaS-Lösung, kann jeder privat nutzen. Da habe ich mir zwei Sachen hochgeladen. Einmal ein Video zu dem Thema, was wir mal aufgenommen haben. Das war eine Stunde lang. Und dann noch ein Briefing-Dokument von meinem Team. Und habe gesagt, generiere mir daraus einen 30-minütigen Podcast. Und dann unterhalten sich zwei Leute miteinander und diskutieren eigentlich kontrovers dieses Thema. Ich habe mir das auf der Fahrt nach Ingolstadt angehört und war eigentlich bestens vorbereitet innerhalb von 30 Minuten für dieses Panel. Ja, weil ich mir das genauso schon, die Fragen mir gesagt wurden und ich nicht wusste, was die Key Messages sein werden. Das ist so eins. Ja, oder wenn ich so im Privatleben gucke, ich bin so ein Skifan. Ja, und ich träume schon seit Jahren davon, mir so eine kleine Ferienimmobilie irgendwo in den Bergen zu kaufen. Ja, so, das ist jetzt mit Sicherheit kein super lukratives Kapitalinvestment.
Kleiner Aufruf an unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer, also wenn ihr da was habt, bitte meldet euch.
Bitte meldet euch, ja. Also eine super Kapitalanlage ist das nicht, weil du verlierst eigentlich immer Geld, aber ich nutze dann die AI, um mir zu sagen, wo verliere ich denn am wenigsten Geld. Na, und ich habe dann so drei Exposés von Objekten, die mich gerade interessieren, lade die da einfach hoch und sage, mach mir eine Analyse, und zwar basierend auf, was sind so die Mieterträge, die ich zu erwarten habe in den jeweiligen Gebieten. Was ist eigentlich so die Schneesicherheit über die nächsten 20 Jahre? Weil ich möchte wirklich eine Immobilie, wo ich im Wohnzimmer sitze und auf den Schnee schaue und das auch noch in 20 Jahren. Ja, wie ist die Infrastruktur? Berechne mir, wenn ich das in Österreich kaufe, worauf muss ich achten steuerrechtlich? Was kommt noch an Zusatzkosten hinzu und so weiter? Innerhalb von 10 Minuten. Das ist eine Analyse, 1, 2, 3. Und die AI sagt dir, pass auf, basierend auf den Informationen würde ich dir sagen, das ist das beste Investment wegen XYZ. Dafür bräuchtest du selber, um das selber durchgehen, also da bräuchtest du wahrscheinlich Tage für, ja, um das zu analysieren. Ne? Wie ist die Infrastruktur, Schneesicherheit, was muss ich an steuerrechtlich machen? Keine Ahnung von Steuer, interessiert mich auch nicht. Aber dafür kann man sowas easy auslagern. Das ist einfach faszinierend. Ja.
Was ist denn deine Erfahrung? Also wir können jetzt ja von zwei Seiten drauf schauen. Auf der einen Seite, wie prompte ich das eigentlich gut? Und da sitzt du natürlich an der Quelle wahrscheinlich, weil ich vermute mal, viele Menschen schreiben halt ihre Frage rein und das war's. Also das würde mich mal interessieren. Wie erzeugst du gute Ergebnisse? Und zum Zweiten, woher weißt du, dass es ein gutes Ergebnis ist, ein valides Ergebnis ist?
Also kommen wir mal zum Ersten. Jetzt kommt der Clou. Du kannst dir deine Prompts auch prompten lassen. Also du kannst der AI sagen, dass sie dir einen guten Prompt schreiben soll zu dem und dem Thema. Und dann schreibt die AI dir den Prompt, den du dann einspielen kannst. Als Beispiel, letzte Woche bei uns im Münchner Office hatten wir einen internen AI-Day, also wo wir wirklich unsere ganzen Münchner Kollegen zusammengebracht haben, aus verschiedenen Bereichen und zu den neuesten News und Themen rund um AI quasi einen Tag lang Trainings gegeben haben. So. Und als Vorbereitung habe ich ein Video gepromptet, so als so ein bisschen Keynote, lustiger Einstieg. Und dann habe ich unserem Tool Gemini gesagt, pass auf, oder Vio, damit wird es gemacht, ich möchte gerne das und das soll das Ergebnis sein, das ist ein Video, eine Minute lang, soll lustig sein, soll einstimmen auf den Tag, soll 8 verschiedene Sequenzen haben von jeweils 8 Sekunden, bitte prompte mir dazu verschiedene Prompts, weil die können das dann nämlich ganz genau machen mit, wie muss die Perspektive sein, die Kameraeinstellung, was ist der Background und so, bin ich kein Experte, weil ich bin jetzt keine Ahnung, wie man die nennt, ja, kenne mich mit Videogestaltung nicht so aus. Und dann machst du das und dann macht die AI das. Und dann habe ich es nur noch adaptiert, indem ich inhaltlich ein bisschen was dazu gegeben habe, was sollen die Leute sagen. Aber ansonsten war der Prompt fertig. Und dann gebe ich das in das Tool ein und habe ein einmütiges Video. Also das ist echt ganz cool. Und man lernt dann auch relativ schnell, ich bin mittlerweile tatsächlich Video-Prompting-süchtig, muss ich sagen. Weil ich bin ein relativ kreativer Mensch und ich liebe das, wenn du sowas machst, dann hast du so ein Outcome da und das so schnell. Du kannst so viele Variationen damit machen, das ist großartig. Also das lernst du dann relativ schnell. Und zur Validierung, ja, also ich gucke da natürlich schon immer mal rüber. Ne? Also auch mit dieser Analyse für die Ferienimmobilien kam jetzt ein Ergebnis raus, gesagt habe, diese Immobilie. Und dann ist mir aber aufgefallen, hey, da fehlen irgendwie so 2 Parameter, die ich der AI noch mitgeben müsste, wie zum Beispiel, ich nutze sie für mich selbst teilweise und dafür spare ich mir aber die Hotels, die ich sonst bezahlen würde. Bitte kalkuliert das noch mit ein. Und dann kalkuliert ihr das quasi neu. Also man sollte schon immer noch mal drüber schauen. Aber wenn man es mit der Datenbasis, die man hat, und das waren die Exposés, vergleicht, dann weißt du eigentlich, dass das ein relativ gutes Ergebnis ist.
Jetzt hast du ja hier schon für dich festgestellt, du hast mit diesen KI-Lösungen einen persönlichen Trainer, einen persönlichen Coach, einen persönlichen Meister, der dich eigentlich zu jedem Lebensgebiet beraten und unterstützen kann. Hättest du ja früher allein für diese Immobilienfrage einen Steuerrechtler gebraucht, du hättest einen Immobilienanwalt gebraucht, du hättest jemanden aus der Ferienregion gebraucht oder einen Meteorologen und. Wie muss ich mir das denn im geschäftlichen Kontext vorstellen? Du berätst jetzt ja und arbeitest ja zusammen mit den Automobilherstellern, die ja sehr spezielle, sehr spezifische Themen haben, also wo es ja auch teilweise um Informationen geht, die gar nicht öffentlich verfügbar sind. Also wie leistungsfähig ist denn heute dort schon auch eine KI, ich sage mal ganz bewusst so als Sammelbegriff, also auch wenn wir da über sehr viele verschiedene Dinge reden, wie sehr kann ich denn auch im Engineering-Kontext tatsächlich schon KI heute verwenden und welches Potenzial siehst du da noch?
Also ich sehe ein massives Potenzial, ne? Also wenn du auf Engineering-Kontext sprichst, ich glaube, wir mittlerweile 70% unseres Codes, den wir schreiben bei Google, ist KI generiert, ja, oder KI unterstützt. Das ist immens, ne? Wenn du überlegst, was du dir an Produktivität da einsparen kannst, rein im Entwicklungsumfeld. Wenn wir dann ins Business schauen, wir haben gerade ein Projekt mit einem unserer Kunden, da geht es um den Einkauf. Der Einkauf hat generell das Ziel, pro Jahr 3% einzusparen, ne? von den Kosten, die sie haben, von den Lieferanten. So. Und da gibt es ein relativ standardisiertes, eine Tabelle, die jeder ausfüllen muss, wenn du was bestellst. Und du kannst eigentlich ein Modell trainieren und daraus einen Agenten machen, das dir hilft, diese riesige, recht umfangreiche Tabelle zu analysieren. Ja, wie zum Beispiel, Rohmaterial kostet X. Dann hast du eine Datenbasis aufgrund deiner 10.000 Tabellen, die du vorher schon gemacht hast, dass normalerweise dieses Rohmaterial standardmäßig im Markt noch bei den anderen Lieferanten 10% weniger kostet. Dann sagt dir das Tool automatisch, pass auf, ich sehe da ein Einsparungspotenzial, basierend auf deinen Unternehmensdaten, die hier eingespeist sind und allgemein verfügbaren Daten, würden wir die Empfehlung oder haben wir erkannt, hier ist ein Einsparungspotenzial, wie wäre es da, ein Gespräch zu machen, ich kann den Termin aufsetzen oder vielleicht sogar Alternativen am Markt zu suchen. Ich habe anderen Lieferanten, bei denen es günstiger wäre, zum Beispiel. Ja. Also da gibt es einfach super viele Möglichkeiten und nicht nur basierend auf den Informationen, die öffentlich verfügbar sind, sondern auch wirklich grounded, so wie wir es nennen, in deinen Unternehmensdaten, die schon jahrelang vorherrschen.
Arbeit hier in Deutschland viel mit der öffentlichen Verwaltung, eigentlich in den USA auch, aber vor allem hier. Mhm. Und da stoßen wir dann, wenn wir in die Richtung Vorschläge machen, immer an zwei Glaubenssätze. Cloud kann man nicht und Google schon gar nicht. Ich vermute, das begegnet dir auch bei Unternehmen, die da Sorge haben, dass ihre Daten irgendwo landen, wo sie das nicht wollen. Wie antwortet ihr da drauf?
Hören wir tatsächlich immer weniger, würde ich sagen. Ja, also ich bin jetzt seit 2010 arbeite ich im Cloud-Umfeld. Ich war früher bei Microsoft. Ich habe immer gesagt, meine berufliche Karriere begann in der Cloud oder wurde in der Cloud geboren, weil 2010 kam so das erste Cloud-Produkt raus, für das ich damals auch zuständig war. Und da waren es natürlich ganz, ganz viele Bedenken in Richtung Cloud, ne? Und ist es nur ein Trend und so weiter und so fort. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Ich glaube, dass die Einsparungspotenziale und auch die Effizienzpotenziale, die du hast in der Cloud, sind, glaube ich, nicht mehr von der Hand zu weisen. Und so ähnlich wird es mit KI jetzt auch werden. Dieses Datenthema und wie schütze ich meine Daten ist natürlich immer noch vorherrschend für uns und als amerikanisches Unternehmen eigentlich zwei Themen, die da ganz wichtig sind. Nummer eins, und das ist wirklich essentiell, die Kundendaten sind die Daten der Kunden. Die nutzen wir nicht, um irgendwelche Modelle anzutrainieren oder anderweitig zu verwenden. Ja, das sind Kundendaten und die bleiben ausschließlich beim Kunden. Punkt. Das ist auch vertraglich so geregelt. Ne? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das ist jetzt erstmal die Handhabung, wie wir mit den Daten umgehen. Und da gibt es natürlich noch gewisse politische Implikationen, auch Richtung mit amerikanisches Unternehmen und so weiter. Und da gibt es, wenn Unternehmen sich, sagen wir mal, den nächsten Level des Schutzes dafür sich sagen, wir brauchen eine gewisse Souveränität über unsere Daten, wir wollen sicherstellen, dass die in Deutschland bleiben, dann haben wir souveräne Lösungen. Ne? Da sind wir auch Vorreiter mit am Markt. Wir haben gerade unser Sovereign Center in München announced, letzte Woche eröffnet. Ja? Wir haben gerade announced, dass wir 5,5 Milliarden in den deutschen Markt investieren bis 2029. Das sind alles Investitionen, die genau darauf abzielen, sicherzustellen, dass Kundendaten bleiben und dass sie auch in Deutschland bleiben.
Also ich kann das von meinen Kunden, also Automobilherstellern, Zulieferern und so weiter, komplett bestätigen. Wenn wir mal so 10 Jahre zurückspulen, als du praktisch so mit der Cloud angefangen hast und die Dienste da waren, da war das immer so eine Polarität, entweder oder, also wir oder die. Und das kann ich überhaupt nicht mehr feststellen. Also ich sehe eher...
Wie oder die? Wen meinst du? Wie
ja,
oder
also wir müssen uns schützen gegen die großen Tech-Player. Also generell erstmal, wir müssen die Plattform selber, alles selber aufbauen. Wir müssen alles in-house haben und so weiter. Ich sehe, dass man hier einen deutlichen Schritt weitergekommen ist, also reifer auch geworden ist in der Frage, welche Fähigkeiten sind denn wirklich essentiell, was müssen wir wirklich kontrollieren, aber auch, was ist denn realistisch für uns umsetzbar und wohin geht die Reise? Wie siehst du denn, wenn wir mal 10 Jahre nach vorne spulen würden, obwohl wir wissen, dass wir das alle wahrscheinlich nicht vernünftig können, wie so ein Jobsplit zwischen denjenigen, die die Foundational Models entwickeln, diejenigen, die mit großen Daten umgehen können und diejenigen, die vielleicht wie die Autoindustrie oder andere Industrien eben sehr speziell ihren Kontext kennen und die Anwender sehr gut kennen. Ist das eine Symbiose? Wie seht ihr das? Oder
also ich sehe es genauso wie es ist eigentlich genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Also dieser Wandel hin zu, du kannst ja nicht alles selbst machen, sondern du gehst strategische Partnerschaften ein. Ne? So. Und ich glaube, was essentiell ist zu verstehen, was ist denn deine Core-Kompetenz, lieber Automobilhersteller? Ne? So, ist deine Core-Kompetenz, Autos zu bauen? Ja. Ist deine Core-Kompetenz, dass die mittlerweile auch viel Technologie beinhalten? Ja. Aber kommst du daher? Nein. Ne? Hast du Partner, die dich dabei unterstützen, genau das umzusetzen? Ja. Und ich glaube, das ist so der Kern, den man verstehen muss. Ne? Und wird jetzt jedes Unternehmen ein Unternehmen, das ihre eigenen Large Language Modelle baut? Ich glaube nicht. Ne? So. Gibt es ganz spezielle Anwendungsfälle oder ganz spezielle Unternehmen, bei denen das der Fall sein wird, weil sie eine Nische bedienen? Ja. Auch die brauchen aber dafür bestimmte Technologie, um diese Modelle zu trainieren. Und ich glaube, du musst immer gucken, wo bist du Teil dieser Wertschöpfungskette und was ist wirklich deine Core-Kompetenz und worauf fokussierst du dich und was sind die Themen, die du dir quasi einkaufst oder Partner dazu holst, die dich dabei unterstützen. Und da sehe ich eigentlich so die, wo die Reise hingeht. Und was glaube ich aber schon ein großer Umbruch ist im Markt, und was ich sehr begrüße, ist, dass jeder verstanden hat, dass IT, AI, Technologie in ganz vielen Unternehmen und in ganz vielen Industrien einfach Core deines Businesses sein wird. Ne? So, und dass du damit einen zukünftigen Mehrwert schaffen wirst und du gezwungen bist, dich mit diesem Thema zu befassen, weil es deine Produkte besser macht, ne? Einfach eine viel bessere Kundenexperience bietet und deine Effizienz im Unternehmen einfach so weit nach vorne bringt, dass du einfach viel wettbewerbsfähiger aufgestellt bist am Markt, auch für die Zukunft. Ja?
Das sehe ich ein bisschen halt ein Spannungsfeld spannend zwischen den Sachen, die du gerade gesagt hast. Nämlich auf der einen Seite Lean into, was du gut kannst. Ja? Also Autobauer baut Autos. Und in vergangenen Folgen sind wir öfters mal daran vorbeigekommen, die Sorge, dass man dann nur noch zum Hilfslieferanten zu eigentlich einem Softwareprodukt wird. Also dass sich das umdreht, das Modell. Ja? Dass das Wichtige, die Software ist im Auto und weniger das Ding mit den Reifen dran. Ja? Und gleichzeitig, du sagst, viele Firmen sich ja umstellen müssen und auch KI-Kompetenz entsprechend entwickeln und mit einbauen. Also sozusagen, wie viel investiere ich neu in die Kompetenz aufbauen und wie viel nutze ich bestehendes Gutes, ja, Google Cloud, Amazon Cloud, was auch immer, ja, also die verschiedenen schon etablierten Systeme. Ja. Was ist da deine Erfahrung, wenn du Firmen berätst? Wie navigiert man das und wann lohnt sich der Switch?
Also ich glaube, wichtig ist zu verstehen, dass, wenn ich sage Autobau, natürlich zu einem Auto heutzutage auch Technologie gehört. So, ne? Das bedeutet aber nicht, dass ich die selbst bauen muss. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Ja, weil ich glaube, die Kernkompetenz von einem Autobauer ist tatsächlich Hardware-Komponenten zu bauen. Ja? Und Technologie ist jetzt ein Bestandteil dessen, den ich mir aber, glaube ich, größtenteils als Technologieplattform extern einkaufen kann. Ne? Also ich muss nicht die Plattform selbst entwickeln, sondern das wird mir bereitgestellt. Ne? Und zwar von sehr erfahrenen Partnern oder Technologiebetreibern, die das schon jahrelang machen, wo ich dann im Endeffekt meine Services drauf bauen kann und sie so anpassen kann, dass es unique ist für mein Auto oder für mein Produkt, was ich gerade mache. Ne? Da meine Expertise mit reinbringen. Ich muss jetzt nicht ein eigener Cloud-Provider werden, um Technologie in mein Auto zu bringen. So, ja, und ich glaube, da ist es mein Raten immer ganz angebracht zu verstehen, wo investiere ich selbst rein und wo nehme ich das, was auf dem Markt da ist, ne, um auch einfach um besser skalieren zu können. Ne? Also wenn jetzt jeder anfangen würde, seine eigenen Modelle zu trainieren, auch wenn die Standardmodelle ausreichen, dann glaube ich, verlierst du den Fokus auf das, was du erreichen willst, und da ist auch kein Mehrwert davon.
So. Und, jetzt treffen ja da verschiedenste wirklich Geschwindigkeiten aufeinander, um Größenordnung verschiedene Geschwindigkeiten. Wenn ich so den klassischen Automobilprozess sehe, dann ist das ein Prozess, der für ein neues Fahrzeug typischerweise 5-6 Jahre vorher sich überlegt, wie positionieren wir dieses Fahrzeug dann so 3-3,5 Jahre vorher wird es dann ernst, und dann weiß man, was man bauen will, und dann geht es so seinen Weg. Dieser Prozess ist ja schon lange obsolet. Du hast vorhin das Stichwort CI/CD genannt. Das ist kontinuierliches Entwickeln. Ja, das hat man als Stichwort kurz gehört. Das heißt, ich bin eigentlich in einem Produkt, was aus verschiedenen Schichten besteht, die sich eigentlich in sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten, aber vor allem permanent verändern. Und das ist ein sehr großer Lernprozess, gerade bei den Fahrzeugherstellern, aber auch bei den Zulieferern. Und jetzt trifft das auf Technologien. Du hast mal gesagt, Legacy bei euch, also etwas, ein veraltetes System, ist irgendwas, was 3 Monate alt ist. Ja, in der Automobilindustrie wäre das irgendwas, was 10 Jahre alt ist oder vielleicht auch noch älter.
3 Monate ist brand new, ja.
Ja, so. Wie war denn das für dich auch selber? Ich meine, ihr habt ja natürlich als Software-Schmiede schon immer schnell Zyklen gehabt, aber ich glaube, das, was wir jetzt gerade erleben, ist ja nochmal wahnsinnig viel schneller. Und was du auch erzählt hast, wenn der Prompt sich selber promptet, dann haben wir genau diesen exponentiellen Faktor drin, also dass ich die Tools nutze, um die nächste Generation der Tools schon wieder weiter zu verwenden. Wie hast du das persönlich erlebt? Also lebst du schneller als noch vor 10 Jahren?
Ich lebe viel schneller als vor 10 Jahren. Ich würde aber auch sagen, ich lebe teilweise ein Stück weit entspannter als vor 10 Jahren, weil ich ganz oft merke, also ich habe 2 Kinder und ich nehme mir schon 2 Tage die Woche quasi die Zeit, meine Kinder oder meine Tochter um 4 vom Kindergarten abzuholen und dann irgendwie bis zum Abendessen mit denen Quality Time zu verbringen. Ja, so zwei Stunden, so bis dann essen und schlafen gehen und dann arbeite ich weiter. So. Aber das möchte ich einfach, weil die werden so schnell groß und sonst habe ich irgendwie nichts von denen. Ja? Ich sag mal so, noch so bis zum letzten Jahr war das immer so, ich habe meine Tochter abgeholt, bin nach Hause, wir haben gespielt und ich habe im Hinterkopf, mein Gott, ich muss noch X, Y, Z machen, wann geht sie jetzt endlich ins Bett? So. Ist nicht Quality Time und ist auch nicht, wird auch meiner Tochter nicht gerecht, ja, weil ich nicht fully da bin, ne? Weil ich im Kopf habe, ich muss noch so viel machen und wenn die jetzt um 9 nicht schläft, dann sitze ich wieder bis um 1 oder so und ich würde eigentlich auch gerne mal dann irgendwie früh ins Bett gehen. Ja? Das habe ich jetzt tatsächlich schon lange nicht mehr gehabt, weil ich weiß, dass die Dinge, die ich jetzt machen muss, nicht mehr eine Stunde dauern, wie irgendwelche Berichte schreiben oder was zusammenfassen, sondern 5 Sekunden ist einfach so, ja. Und ich einfach mit viel freier daran gehen kann, wenn ich es nicht sogar eh schon vorher geschafft habe. Ne? Also ich weiß, dass ich wesentlich effizienter bin jetzt, habe dadurch einen viel freien Kopf. Das gibt mir, also das nimmt mir unglaublich viel Druck. So eher so diesen persönlichen Druck, den ich habe, meinen Kindern nicht gerecht zu werden. Ja? Also das ist das eine. Und zum anderen, die habe ich selbst miterlebt. Also du musst natürlich schon gucken, dass du auch ein Stück weit am Ball bleibst, ne? bei den ganzen Technologien, die sich entwickeln und wie du es anwendest. Was ich für mich festgestellt habe, ist, wenn man sich die Zeit nimmt und sich mit den Tools beschäftigt, dann findest du in jedem Tool einen Value-Add, der dir persönlich irgendwas bringt. Ne? Sei es Zeit, Effizienz, geht einher, Kreativität, was dich intrinsisch motiviert, daran am Ball zu bleiben. Ne? Wenn dir jemand etwas hinsetzt, was für dich keinen Mehrwert hat, dann wirst du das nicht nutzen. Ne? So. Aber diese Tools, die wir haben oder die ich nutze, ich habe in jedem von denen habe ich einen Mehrwert gefunden. Ja? Warum? Weshalb ich die nutze? Und das macht es halt so spannend. Und da bist du automatisch dabei.
Welche Tools also, nutzt du denn? Mach mal ein paar Beispiele. Ja.
Also für mich wirklich das A und O kann ich jedem empfehlen: Notebook LM. Ja, das ist für mich also das Einstiegsthema, ist eine fertige SaaS-Lösung, du musst nichts installieren, das kannst du als User nutzen, kannst auf die Webseite gehen, kannst loslegen, kannst einfach deine Dokumente hochladen, die du hast, Fragen stellen. Beispiel, ich war letzte Woche auf einem Team-Offsite mit meinem Team, 2 Tage lang, also quasi Strategie-Meeting, Team-Meeting, und wir haben relativ viel mit Flipcharts gearbeitet. Ne? Also wir haben verschiedene Arbeitsgruppen gehabt und haben gesagt, pass auf, hier ist Thema 1, 2, 3, 3 Gruppen. Bitte macht euch Gedanken und Ideen zu diesen Themen. Und das haben wir schön auf Flipcharts aufgemalt, wie du das so machst. Ich habe anschließend diese Flipcharts fotografiert, hochgeladen in Notebook LM, alles in einem Slide Deck konsolidiert, da hochgeladen und habe dann gesagt, pass auf, gib mir die 5 wichtigsten Themen, die wir jetzt angehen sollten, priorisiere die, ne, und mach daraus einen Actionplan, fertiger Actionplan, konnte ich ans Team kommunizieren und dann habe ich zum Schluss so eine kleine Abschluss-Keynote gehalten, irgendwie so 15 Minuten Review der 2 Tage. Dann hat mir das Tool selbst aus den Dingen, die wir am Flipchart hatten, ein Slide-Deck generiert mit Bildern. Innerhalb von 3 Minuten, ein fertiges Slide-Deck. Das konnte ich durchgehen am Ende dieser 2 Tage und gesagt, pass auf, darauf haben wir uns fokussiert, das sind die Dinge, für die wir uns entschieden haben, das sind die Action-Items dazu. Grandios. Ich meine, sowas müsste ich nach Hause fahren, müsste ich dann wieder irgendwie 3 Stunden aufarbeiten, dann ist eine Woche später, dann haben es alle wieder aus ihrem Kopf verloren. Und so hatte ich das am Ende der 2 Tage, das Slide-Deck, habe es in die Inbox geschickt, eine halbe Stunde später und das war ready. Also es ist einfach grandios aus meiner Sicht. Ja, also das ist das eine. Und das andere, was ich mich so ein bisschen verliebt hat, ist tatsächlich Vio. Vio ist unser Videogenerierungstool, ne? Also das kann man auch privat echt nutzen, wenn man, weiß ich nicht, ja, für den 70. Geburtstag vom Opa oder so ein cooles Video machen möchte, mit Bildern drin und so ein bisschen über die Historie oder so. Man kann sich da echt drin verlieren, weil man so kreativ sein kann und so viele coole Sachen damit machen kann in einer extrem kurzen Vorbereitungszeit. Also es macht schon echt Spaß. Und dann ist halt klassisch Gemini, ist halt unser KI-Tool, ne? Wo du Fragen stellen kannst und wir haben halt Gemini Enterprise, nennt sich das, ist unsere agentische Plattform, wo ich dann meine ganzen Agenten drin habe, die dann automatisch meine Sales-Kampagnen ausspielen, meine Termine aufsetzen, meine E-Mails raussenden und so weiter. Ja. Also Beispiel von heute Morgen, ist auch so zum Thema Erziehen, würde ich vielleicht auch mal den Tipp mitgeben, Weil auch bei uns nutzt es nicht jeder konsequent. Ja? Da gibt es so kleine interne Chats und dann schreibt irgendjemand rein, wie war nochmal die ID für die Abrechnung von unserem Teammeeting letzte Woche, worauf müssen wir das buchen? Da könntest du jetzt reinschreiben, die ID, oder du sagst, frag Gemini Enterprise, weil dafür ist nämlich diese Plattform da, die ganzen Informationen zu konsolidieren. Und ich habe drei Leute reingeschrieben, Gemini Enterprise, Ausrufezeichen.
Läuft. Und da kannst läuft bei dir.
Läuft.
Sehr schön.
Ich habe eine Nachfrage zu den Beispielen, die du gerade genannt hast. Team-Meeting, Flipcharts, Summary. Ich glaube, da können wir alle einen Haken dran machen, dass das genau das Tool ist, was man da braucht. Dennoch habe ich bei mir festgestellt, also gerade im Kontext wissenschaftliche Anträge schreiben oder Papers schreiben und Ähnliches, dass es auch ein zu viel oder zu schnell gibt. Und zwar, was ich damit meine, ist, mir kommt das manchmal vor, wie Jetlag im Kopf. Also, dass ich sozusagen vom Ausgangspunkt zum Endpunkt zu schnell reise und in meinem Gehirn gar nicht den Denkvorgang spüre und deswegen auch mich nicht unbedingt erinnern kann, worum es dann wirklich ging oder die Logik eines Argumentes dann nicht mehr so selber gut vortragen kann, wie ich das kann, wenn ich das Slide-Deck selber generiere. Also, ich hatte die letzten Jahre immer wieder die Situation, ja, wo dann irgendein Doktorand oder Hiwi gesagt hat, ich helfe dir mit dem Slide-Deck. Sag ich, nee, mach ich lieber selber, weil ich dann wirklich auch gut drüber reden kann. Hast du Ähnliches erlebt an manchen Stellen, wo du sagst, ja, habe ich es genutzt und gehe wieder zurück?
Ich kann verstehen, was du meinst. Ich glaube, da ist jeder, ich glaube, das ist eine individuelle Thematik, wie lernt man? Ne? Also ich bin zum Beispiel jemand, der muss es immer schreiben. Ne? Also wenn ich wirklich was verinnerlichen will, muss ich es selber mir aufschreiben. Ich habe auch trotz Gemini und KI immer noch hier alles irgendwie handschriftlich, wo ich
also ein Papier, mache und so. Papierhandbuch, Papier, ja.
Papierhandbuch, genau. Ich glaube, das ist ein persönliches Thema. Da ist jeder individuell anders. Ich bin zum Beispiel ein Schreibmensch und ich bin sehr stark Audio. Ja? Also was mir halt auch hilft, ist diese Podcast-Funktion, zu sagen, ich stelle jetzt meine Fragen, die ich noch habe, in diesem Podcast. Ist auch richtig cool, du kannst dir einen Podcast generieren lassen und du kannst dich als Zuschauer noch einwählen und dann sagen, Moment, ich habe da noch mal eine Rückfrage. Ja, es ist grandios. Wir waren letztens, ich bin so ein Formel-1-Fan, ne? So. Und wir waren letztens bei einem Formel-1-Team und haben genau das vorgestellt, indem wir ein ganzes Rennen genommen haben, also wirklich so 3 Stunden inklusive, also Rennen, Vorbericht, Nachbericht, 3 Stunden. Und normalerweise hast du immer 2 Experten, die sitzen da im Studio und diskutieren dann die ganze Zeit. Wir haben diese 3 Stunden genommen, in Notebook LM hochgeladen. Das Tool analysiert das Video innerhalb von 5 Minuten, generiert daraus einen Podcast, 2 Experten unterhalten sich. Und dann kannst du als Zuschauer quasi anrufen und sagen, kannst du mir nochmal kurz erklären, was hat da nicht gestimmt mit der Reifenstrategie von Ferrari? Unglaublich, ne? So. Also ich glaube, da kann jeder so ein bisschen rausfinden, womit lernt er am besten. Was auch gut funktioniert ist, zu fragen, erklär mir mal, wie du darauf gekommen bist. Was war dein Prozess dahinter? Ich möchte gerne verstehen, für mich, wie du diese Analyse aufgebaut hast, zum Beispiel. Ne? Ich würde aber auch empfehlen, wenn du sagst, es gibt ja verschiedene Arten von Tasks. Es gibt ja Tasks, die musst du machen, damit sie gemacht sind, wie Berichte, wo du jetzt vielleicht nicht drüber sprechen musst unbedingt, sondern du musst es abgeben. Dann, ne, ist administrativ, outgesourced an die KI, mach es einfach. Wenn du es für dich selber verinnerlichen willst, dann würde ich empfehlen, die Lernmethode zu verwenden, die bei dir am besten funktioniert. Ja, es vielleicht doch noch selbst zu machen und zumindest, sag ich mal, den Analyseweg, aber dann kannst du aber noch den Output generieren lassen. Ne? Kannst du sagen, pass auf, das ist jetzt hier mein Input, das sind meine Ergebnisse, mach das für mich schön in einem Slide-Deck zum Beispiel. Ja, oder generiere mir da was daraus einen Podcast oder.
Ja, ich glaube, es wird auch gut unterstützt durch Studien, die aktuell gemacht werden, wo es eben genau um die Frage geht, wie verändert sich denn eigentlich das Lernen und auch die Hirnstruktur? Also wie kann man messbar machen, was passiert, wenn ich KI in der Schule oder für das Lernen von Tätigkeiten nehme? Und ein zentrales Ergebnis war zum Beispiel, wenn ich zuerst alles mit der KI mache, dann wird das deutlich weniger verankert, als wenn ich zum Beispiel zuerst in meine Art und Weise, wie ich lernen möchte, das nehme und dann, genauso schön, wie du gerade beschrieben hast, dann die KI nutze, um das zu erweitern, zu beschleunigen, tiefer zu gehen und so weiter. Ja. Also das ist ein fantastischer Lifehack, einfach zu sagen, ja, also erstmal, ihr habt super Kräfte, ja, das nimmt euch das Denken nicht ab und auch das Arbeiten nicht ab, aber ihr könnt Dinge tun und lernen, die vorher völlig unerreichbar waren und zwar in jeglichem Gebiet des Lebens.
100%. 100%.
Was heißt denn, ich komme noch ein bisschen zurück auf die Firmen, weil letzten Endes haben wir ja schon diese Zweiteilung, auch diese berüchtigte MIT-Studie, ja, also berüchtigt deswegen, weil die MIT-Studie vor ungefähr 2 Monaten eben gesagt hat, naja, wir sehen, dass praktisch jeder KI nutzt, aber halt zum E-Mail-Schreiben für private Dinge und was weiß ich, auch in den Firmen. Aber da, wo wir die KI für industrielle Zwecke anwenden wollen, da ist die Erfolgsquote doch ziemlich niedrig. Hast du eine Vermutung, woran das liegt? Ist das auch eure Beobachtung oder ist vielleicht auch die Aussage gar nicht mehr so scharf zu trennen? Also wie schaffen wir es, dass das... Ja, also wir haben in diesen Untersuchungsergebnissen...
Was meinst du genau über industrielle Zwecke?
Genau, also die MIT-Studie hat eben auch untersucht, sind denn die Programme, die Firmen mit dem Thema KI aufsetzen, also um zum Beispiel Prozesse tatsächlich jetzt zu automatisieren oder unterstützen zu lassen, sind die erfolgreich? Und da war die Erfolgsquote doch relativ übersichtlich, also im Bereich um die 10% oder leicht drüber. Also das heißt, die Frage könnte ja sein, was muss denn passieren, damit das, was du gerade in deinem privaten Kontext so extrem erfolgreich angewandt hast, und privat meine ich jetzt eben auch schon in der Firma, aber du spielst persönlich damit, was muss eine Firma tun, damit sie das auch skaliert hinbekommt, damit das jetzt eben über den einzelnen Effekt von Menschen, die sich da engagieren, hinausgeht?
Okay. Also was wir ganz oft festgestellt haben oder was wir immer noch feststellen, ne, ist, KI, AI ist bei jedem auf der Prio auf der Agenda. Ja? Und ganz oft bekommt man auch gesagt, pass auf, wir brauchen jetzt eine AI-Strategie und wir fangen jetzt mal an mit wilden POCs. Ne? So, wir haben jetzt Use Cases, 20 Stück, und die versuchen wir mal umzusetzen. So. Diese enden oft ganz oft im POC-Status und gehen nicht weiter. Warum? Eigentlich aus meiner Sicht aus 2 Dingen. Nummer 1, du musst ganz stark priorisieren, welcher Use Case bringt dir den höchsten Value. So, Value, den du natürlich selbst für dich definierst. Ne? Das ist jetzt Effizienz, Kosteneinsparung, Automatisierung, was auch immer. Aber es muss wirklich ein Value da sein, weil ohne Value werden die Leute es nicht nutzen. So, das ist Punkt 1. Ja? Und Punkt 2, und der ist fast sogar noch wichtiger, ist das ganze Thema Cultural Change. Ne? Also wie bekommst du jetzt deine Leute dazu, auch wirklich jeden Tag ein anderes Tool zu nutzen, auch wenn sie es vielleicht vorher anders gemacht haben oder vorher eine andere Arbeitsweise hatten. So, ja? Und das geht los natürlich mit Trainings, es geht auch wirklich los mit probier es aus, definiere kleine Fokusgruppen, die sich damit auskennen, die andere dann inspirieren können, ihnen helfen können, ihnen zeigen können, sie dazu animieren, das zu tun. Ne? Wie bei uns in der Chatgruppe, nein, wir sagen dir jetzt nicht die Lösung, was jetzt diese Expense-ID da ist, sondern du nutzt jetzt Gemini Enterprise und fragst, weil da steht's drin. So, ja. Und das wird dir zukünftig helfen, auch bei allen anderen Fragen. Ich glaube, diese Education- oder Learning-Strategie, die musst du fundamental einbauen, gleich zu Anfang an. Ne? Also wenn du einen Use Case definierst, den technologisch umzusetzen, ist, glaube ich, die kleinere Hürde heutzutage, definitiv. Das in die Breite zu tragen, ist die größere. Ne? Und da brauchst du die Akzeptanz in Unternehmen, und die bekommst du dadurch, dass die Leute es ausprobieren und dann verstehen, welchen Mehrwert das für sie bringt. Und dann werden sie auch dranbleiben.
Der Mehrwert für die Menschen, das heißt ja erstmal, dass wir auch vor allem darüber reden, dass KI den Experten hilft, tatsächlich schneller zu werden, effizienter zu werden, ihre Aufgaben besser zu erledigen. Das haben wir ja ganz oft schon gehabt. Also die Situation, dass neue Tools dazukommen, also niemand sitzt mehr da ohne Taschenrechner oder ohne Excel und macht Kopfrechnen, niemand macht mit dem Zeichenbrett mehr seine CAD-Zeichnung und so weiter. Jetzt passiert aber neben dieser, sagen wir so, dieser Hilfe zur Selbsthilfe, passiert dann noch was Zweites. Auf einmal ist ja auch das Thema Wissen und Expertise ganz anders verfügbar. Was heißt denn das für den Ingenieur oder für die Menschen, die heute eben eine 10 Jahre lange Ausbildung hinter sich gebracht haben, lange in diesem Gebiet gearbeitet haben? Das Wissen ist ja nicht unnütz, ja, sondern es verändert sich ja aber in den Rollen etwas sehr Fundamentales. Wie schätzt du denn das ein? Was ergibt sich daraus letzten Endes? Vielleicht auch die Frage, wo stehen wir denn in einer Zeit, wenn diese Einstiegsposition, also da, wo ich eigentlich erst anfange, diese Expertise Schritt für Schritt aufzubauen, eigentlich heute von KI sehr, sehr gut übernommen werden können?
Ja, das ist ein guter Punkt. Ne? Also letzte Woche gerade mit Kollegen darüber unterhalten. Ich glaube, was essentiell ist heute für jeden im Markt, ist eine gewisse Lernbereitschaft. Ne? Also ich glaube, das, was wir jahrelang gelernt haben zu tun, und vor allem, wenn ich da gucke, so Richtung sehr stark administrativen Aufgaben, ne, die einfach, glaube ich, prädestiniert sind, automatisiert zu werden. Ja? Das wird so kommen. Ne? Ich glaube, jeder von uns braucht eine gewisse Lernbereitschaft, seinen Horizont zu erweitern und sich mit diesen Tools zu befassen und sein menschliches Value-Add dort einzubringen. Ja? Also ich gebe mal ein Beispiel. Letzte Woche, ich glaube, auch bei uns im Team irgendwie diskutiert. Wir haben ein Video generiert, genau für den Kunden, was normalerweise von der Marketingagentur gemacht wird. Ja, so, und das dauert normalerweise irgendwie 1-2 Monate, damit verdienen die ihr Geld. So, das kannst du jetzt mit Technologie wirklich in relativ kurzer Zeit. Ja, und dann habe ich zu meinen Kollegen gesagt: Mein Gott, ich bin tatsächlich froh, dass meine Kompetenz jetzt nicht ist, Videos zu generieren, die durch eine Technologie abgelöst werden, sondern dass unsere Aufgabe immer noch ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ja, und Menschen, das wirst du nicht ersetzen können. Ne? Also den menschlichen Value-Add, den ich in unsere Konversation bringe oder den ich täglich in die Konversation bringe mit meinen Kunden, wird eine KI nie ersetzen können. Ja? Und ich glaube, das macht den Unterschied. Auch eine Marketingagentur sollte für sich definieren, was ist denn zukünftig mein menschlicher Value-Add, den ich mit reinbringe in mein Core-Business. Ne? So, was ist das, was mich auszeichnet, was nicht durch Technologie ersetzt werden kann. So. Und ich glaube, darüber sollte sich jeder Gedanken machen, was bringe ich denn mit ein? Also was ist etwa meine Lernbereitschaft, auch neue Themen anzunehmen? Und was bringe ich zukünftig mit ein, das einen menschlichen Value-Add hat?
Mit welchem Gefühl schaust du denn in den nächsten Jahren, was das Thema KI angeht? Also wir erleben dich ja hier total sprühend. Also du bist ja ein Mensch, glaube ich, der sagt, oh, wie cool ist das denn? Ist das richtig?
Total, ja. Also ich bin da wahnsinnig begeistert, einfach weil, also mein höchstes Gut ist Zeit. Ne? So, und wenn etwas mir Zeit gibt, dann ist das für mich schon mal grandios. Ne? Oder Zeit einspart. Und das habe ich mit KI. Ja, da bin ich auch noch kreativ und die KI unterstützt meine Kreativität. So, ja. Und ich kann wesentlich kreativer, produktiver sein und das in einer geringeren Zeit, als ich es normalerweise brauchen würde. Aber natürlich gibt es auch gewisse Risiken, über die wir gerade diskutiert haben. Ne? Also das Rollenverständnis wird sich ändern, es werden sich Rollen ändern, definitiv. Ja. Und ich glaube, das bedarf auch ein gewisses gewisse Anpassung in der Ausbildung der Leute, ne? und Lehrstellen und so weiter. Ja? Also da wird ein großer Shift einfach am Markt passieren, bin ich mir relativ sicher. Und dafür muss man offen sein. Und ich glaube, offen und lernbereit, das wäre auch so ein bisschen mein Appell, glaube ich, an jeden draußen, ja, sich mit dem Thema zu befassen, weil das wird nicht weggehen. Ne? Dafür ist es, glaube ich, einfach zu einfach zu produktiv tatsächlich für viele Unternehmen, KI nicht zu nutzen. Ist einfach so, ja. Und jeder muss an der Stelle ein Stück weit aus seiner eigenen Komfortzone raus und sich dem Thema widmen.
Ein fantastisches Schlusswort. Ich muss aber noch eins hinzufügen. Du sitzt unter einem Foto oder einem Bild, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen können. Das ist von Salvador Dali, das ganz berühmte, wo die Uhrzeit hier so über die Kante so runterwabert. Also das Thema, die verrinnende Zeit und die wahnsinnige Kreativität von diesem Künstler, das fasst das eigentlich ganz schön zusammen. Also ein Appell, neugierig zu bleiben, sich darauf zu freuen, was da alles kommt. Alles, was mit Veränderungen zu tun hat, ist immer auch irgendetwas, was andere Seiten hat, Aspekte hat, die man regeln muss, die man verstehen muss. Aber eben zu verstehen, dass da unglaubliche Chancen für jeden Einzelnen drin sind, wie auch für die Firmen, ist, glaube ich, ein tolles Fazit. Vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch. Also es hat Laune gemacht. Ich habe sofort angefangen, hier mir mit Notebook LM auch nebenher meine Infografik zu erstellen, ja, und so weiter. Also spielt damit, geht da rein, schaut, was alles möglich ist und nutzt diese Superkräfte.
Ganz herzlichen Dank, Wenke, auch von mir.
Danke, cool. Von mir hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank. Dankeschön. Wir hoffen, dass euch diese Folge von Dig Deep gefallen hat. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr uns ganz einfach liken, Sterne vergeben, wie viel auch immer, und dafür sorgen, dass das Netzwerk weiter wächst.
Und wenn ihr Vorschläge habt für Gäste, bitte gerne uns einfach kontaktieren.
Einfach in den Shownotes schauen oder auf digdeep.de gehen. Oder auch auf LinkedIn oder wo auch immer ihr uns kontaktieren wollt. Wir freuen uns auf euch. Every code and data. Join the journey along.
and science in sync. Stay with us, explore now. Come on, take a leap. Digital world is calling. Your curiosity flies.